Zwischen China und den USA tobt ein Kampf um die technologische Vorherrschaft. Der Journalist und China-Kenner Wolfgang Hirn hat darüber ein Buch geschrieben. Der Tech-Krieg. Wer hat gerade die Nase vorn und wo bleibt Europa? Darüber habe ich mit Wolfgang Hirn gesprochen. Ich verlose übrigens 3 Exemplare seines Buches an alle Neuabonnenten meines Newsletters. Weitere Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Hirn, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, guten Morgen, Herr Schönmann-Schink.
Sie schreiben in Ihrem Buch über den Wettlauf USA gegen China. Wer liegt da gerade vorne?
Ja, da muss man natürlich, klar, bei so einer allgemeinen Aussage muss man doch vielleicht ein bisschen differenzieren nach Technologien. Aber ich denke schon, der generelle Trend ist, dass die beiden auf Augenhöhe sind. Also das war auch der Grund, warum ich vielleicht das Buch geschrieben habe. Es gab eine Untersuchung eines australischen Thinktanks, der mal diese verschiedenen Technologien, Zukunftstechnologien untersucht hat und dazu dem Ergebnis kam, dass in den meisten China vorn liegt vor den USA. Europa spielte da überhaupt keine Rolle. Und das war für mich eigentlich auch so ein bisschen der Auslöser, das Buch zu schreiben. Also, aber ich glaube nicht jetzt nach der Recherche, dass man sagen kann, die Chinesen oder die Amerikaner liegen vorne. Also es ist, ich würde mal so pauschal sagen, auf Augenhöhe. Und die Europäer sind eben nicht auf dieser Augenhöhe der beiden großen Nationen.
Wie hat es China geschafft, zu einem ebenbürtigen Gegenspieler zu werden? Es ist noch nicht lange her, da war China die Werkbank der Welt.
Ja, das war lange so, das war 2000er Jahre. Da hat man von die Fabrik der Welt, die Werkbank der Welt, die können ja nur so billige Produkte wie Spielzeuge, Schuhe, Klamotten und Elektroartikel herstellen. Und die kopieren nur, was ja auch stimmte zu der Zeit. Aber das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren schon gravierend verändert. Und warum ist das so gekommen? Da gibt es wahrscheinlich 2 Gründe. Einmal natürlich Geld. Ich meine, China hat viel Kapital und hat eben auch von staatlicher Seite aus viel in Zukunftstechnologien investiert. Wir reden da von Summen, die Europa überhaupt nicht stemmen kann. Und sie haben eine klare Strategie. Ich meine, da war das berühmte Programm Made in China 2025, wo sie 10 Zukunftstechnologien oder Industrien definiert haben, in denen sie eben dieses viele Geld reinhauen. Und der zweite Punkt ist natürlich, sie haben Menschen. Ich meine, sie haben, ist ja jetzt keine besondere Erkenntnis, dass China 1,4 Milliarden Menschen hat. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele Leute da natürlich schon dabei sind, die auch einen gewissen IQ haben. Und diese Menschen natürlich auch sehr lernwillig sind und bereit sind zu investieren, auch persönlich zu investieren, was uns gerade in Europa, in unserer satten Gesellschaft so ein bisschen abgeht oder abgegangen ist. Also Menschen und Geld, Kapital und Menschen, das sind für mich die beiden wichtigsten Faktoren, warum China diesen Aufstieg, was Technologien anbetrifft, in den letzten 10, 15 Jahren geschafft hat.
Zeigen sich hier vielleicht auch die Vorteile einer Diktatur, wenn man da einfach solche Ziele vorgeben kann und dann wird das auch gemacht?
Da ist leider was dran. Ich meine, das ist immer schwierig, wenn man so als Demokrat, der ich ja bin, und man muss ja immer sagen, ich bin Demokrat und ich verherrliche nicht solche autoritäre Systeme. Aber wenn man natürlich sieht, was die machen können, was wir nicht machen können, da kann halt die Regierung oder die Partei, was eigentlich identisch ist, sagen, okay, das sind diese 10 Zukunftstechnologien und da hauen wir jetzt unser Geld rein. Das fällt in unserem System natürlich etwas schwieriger aus, obwohl wir ja auch definieren könnten, das ist ja jetzt, hat ja mit einem politischen System unabhängig zu tun. Auch unser System könnte ja sagen, unsere Regierung oder Brüssel, das sind Zukunftstechnologien, da geben wir Investitionsförderung. Das ist ja auch in unserem System nicht verboten, aber natürlich nicht in dieser Radikalität, die die Chinesen durchziehen. Aber es ist im Prinzip ein Systemvorteil, muss man leider, ja, muss man irgendwie so sagen.
Wie Sie schon sagen, wir könnten das zwar auch machen, da reden dann aber noch 10 Parteien mit oder so, die das alles anders haben wollen. Dann wird das verbessert und so weiter. In einer Demokratie kann man es nicht in dieser Radikalität machen.
Ja, es gibt ja industriepolitische Ansätze. Gerade in den letzten Jahren hat es ja zugenommen. weil man natürlich auch auf China geschaut hat, wie die es gemacht haben. Deswegen gibt es ja, und das beschreibe ich auch in einem Kapitel, so die Renaissance der Industriepolitik im Westen, sowohl in den USA, die ja boah, hunderte von Milliarden da in Programme reinbuttern. Wir machen das auch dann in Europa. Aber letztendlich so diese Diskussion, ob der Staat vorgeben soll, in welche Industrien oder Technologien man investieren soll, war ja in unserem System etwas verpönt. Also gerade in Deutschland, da war ja die Diskussion Industriepolitik, machen wir nicht, die Unternehmen sollen entscheiden, wo sie investieren. Da hat der Staat nichts zu suchen, er hat sich rauszuhalten. Aber diese Politik oder diese reine Politik hat sich in den letzten Jahren, ich würde auch sagen, aufgrund der chinesischen Politik geändert im Westen. Wir erleben eine Renaissance der Industriepolitik, ganz klar.
Was ja auch interessant ist, man hat ja immer gesagt, man kann Kreativität nicht befehlen. Man kann ja jetzt nicht sagen, ihr seid jetzt alle innovativ. Aber in China klappt das.
Ja, es gab lange die Diskussion. Ich kann mich erinnern, es gab Bücher von einem bekannten Intellektuellen in Singapur, Mahbubani, der sagt, können Chinesen denken? Fragezeichen. War natürlich provokativ gemeint, aber er will damit sagen, im Westen war ja lange Zeit die Meinung verbreitet, naja, in diesem System kann man eigentlich nicht kreativ sein oder können keine kreativen Leute erzogen werden, wo ja schon die Schulausbildung nur auf Lernen und also Wiederholen ausgerichtet ist und auch an den Universitäten, das sich zum Teil fortsetzt. Da kann man nicht so kreativ sein. Da ist was dran, aber es gibt zwei Gründe, wo ich sagen würde, dass China trotzdem kreativ ist, weil erstens viele Chinesen ins Ausland gegangen sind. Wir wissen alle, wie viele junge Chinesen auch von ihren Eltern gefordert in die USA gegangen sind und da an den besten Universitäten waren und nach wie vor sind und hinzu kommt dort am besten mit abschneiden. Wenn man mal die Abschlüsse in Harvard und Co. anguckt, dann sind die Chinesen mit weit vorne. Und dann gehen die viele, und das hat sich verstärkt, dieser Trend in den letzten Jahren, viele dieser Chinesen, die in Amerika ausgebildet wurden, an den besten Universitäten, gehen zurück nach China. Also da gibt es dann so einen Know-how-Transfer aus den USA Richtung China. Das ist für mich ein Grund, warum die Chinesen vielleicht doch kreativ sind, weil sie dann eben auch ihre Kreativität in den USA oder auch zum Teil auch in Europa, aber viel mehr in den USA, und dann die praktisch wieder zurücknehmen nach in ihr Heimatland. Der zweite Punkt ist, dass die Chinesen ja keine Basisinnovation hingekriegt haben bislang. Die Basisinnovation, dass man wirklich ein grundlegend neues Produkt oder ein grundlegend neues Verfahren entwickelt hat, das findet man bei den Chinesen nicht. Sie sehen es auch daran, an den Nobelpreisträgern. Es gibt kaum Nobelpreisträger aus China. Ich glaube, zwei Stück in den letzten 10 Jahren aus dem wissenschaftlichen Bereich, während die Amerikaner 350 hatten. Und das heißt aber, sie haben keine Basisinnovation, aber, und das machen sie besser vielleicht als die Amerikaner und als wir, sie setzen sich auf die Basisinnovation, die andere machen, drauf und entwickeln die weiter. Und schneller und besser weiter als die Innovation gemacht haben. Ich meine, das haben auch die Japaner gemacht damals in den 60er, 70er, 80er Jahren. Also insofern übernehmen sie quasi das japanische Modell. Es gibt einen Theoretiker, den ich jetzt auch im Zuge der Recherche des Buches gelesen habe, ein Exilrussen, der in Harvard dann gelehrt hat, Gerschenkron, der genau gesagt hat, der Vorteil der Rückständigkeit. Sie haben praktisch den Vorteil genutzt, dass sie eigentlich hinterherhinken, aber haben das dann umgekehrt in ihren Vorteil, weil sie dann diese Innovation, die andere gemacht haben, schneller und besser weiterentwickelt haben.
Sie sprechen in Ihrem Buch ja von Prozessinnovationen, dass da die Chinesen stark sind.
Ja, das ist, dass sie einfach, die haben diese Wertschöpfung, sie denken in Wertschöpfungsketten. Und das sieht man auch ganz zum Beispiel bei der Autoindustrie. Man ist klar, wenn du Elektroauto herstellen willst, dann brauchst du Batterien, banal. Und wenn du Batterien brauchst, dann brauchst du gewisse Rohstoffe. Und das hat natürlich China schon sehr früh erkannt, als sie jetzt auf Elektroautos gesetzt haben, wir reden dann von vor 10, 15 Jahren, wo sie das gemacht haben strategisch. Und dann haben sie natürlich schon zu dem Zeitpunkt ihre Batterieindustrie hochgezogen. Und sie haben sich eben dann in Minen eingekauft, ob das jetzt in Südamerika ist oder in Afrika, wo eben diese Rohstoffe, die für Batterien gebraucht werden, dann gekauft wurden. Deswegen sind sie jetzt in dieser glänzenden Position, dass sie praktisch die Wertschöpfungskette für E-Autos voll in einer Hand haben. Das ist also strategisches Denken, das uns zum Teil abgeht. Aber das ist auch schwierig in unserer Wirtschaft, in unserer freien Wirtschaft sowas durchzusetzen. Wer hätte das machen sollen? Wer hätte sagen sollen, okay, gut, die Autoindustrie hätte ja sagen können, okay, wir brauchen Batterien, dann machen wir eigene Batteriefirmen. Aber das haben die deutschen Autofirmen zum Beispiel gar nicht gemacht. Jetzt erst langsam dämmert ihnen, dass sie das brauchen.
Die USA versuchen ja, China mit Sanktionen zu stoppen. Glauben Sie, dass das gelingen kann?
Also sie versuchen es ja, also es hat ja eigentlich unter Obama schon angefangen, dass man China eindämmen will, wobei das eher so dann geostrategisch war, teilweise auch militärisch, weil USA versteht sich ja als pazifische Macht, war nicht immer, aber die letzten 100 Jahre gewesen. Und deswegen hat er ja auch den Pivot to Asia dann ausgerufen, der Obama damals, hat den aber nicht so richtig vollzogen. Dann kam Trump und Trump hat eine relativ strikte Politik gefahren mit den berühmten Zollerhöhungen. Und das hat eigentlich dann Biden, er hat es nicht aufgehoben, er hat es konsequent fortgeführt, diese Eindämmung Chinas. Und er hat es vor allem auch um diese technologische Komponente erweitert. Das hat Trump schon richtig erkannt, dass China der große Rivale ist, der große technologische Rivale. Und das hat aber Biden weitergeführt und hat dann vor allem, und das Da geht es um die Chip-Frage, weil Chips ist wirklich die Achillesferse der Chinesen. Da sind sie extrem schwach und sie brauchen natürlich für all diese Dinge, die sie vorhaben, Chips und die haben sie nicht. Und deswegen war das natürlich aus strategischer Sicht der Amerikaner vollkommen richtig, die Chinesen von der Chip-Zufuhr sowohl aus Taiwan oder auch aus Korea und dann eben der Chip-Produktionsfirma ASML in den Niederlanden abzukoppeln. Die Frage ist nur, kann das erfolgreich sein? Das ist sicher kurzfristig erfolgreich, aber natürlich machen die Chinesen jetzt extreme Anstrengungen, da praktisch ihre Chips selber zu produzieren, was nicht einfach ist. Da buttern die Milliarden rein, aber das heißt noch lange nicht, dass ihnen das gelingen könnte. Aber so die tendenziell kann man erkennen, dass ihre Chips Produktion höherwertig wird. Dann wird ja in Nanometern gemessen. Sie sind bei Weitem noch nicht so weit wie die Taiwanesen oder die Südkoreaner in diesem Bereich, aber sie sind auf dem Weg dahin. Deswegen kann man die Frage stellen, sind diese ganzen Sanktionen jetzt gerade im Bereich Chips irgendwann kontraproduktiv, weil sie praktisch die Chinesen dazu zwingen, noch schneller zu werden bei ihren Innovationen? Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Vielleicht kann man das in 5 Jahren beurteilen. Aber ich bin da skeptisch, ob das wirklich ein gutes Instrument ist. Also im Chip-Bereich glaube ich schon, kann man erkennen, dass die Chinesen da schneller aufholen, als sie vielleicht aufgeholt hätten, wenn es diese Sanktionen nicht gegeben hätte.
Welcher Platz bleibt in diesem Wettkampf der Supermächte eigentlich für Europa?
Das ist die große Frage und das steht ja auch im Untertitel des Buches. Und ich dachte, wenn ich ganz kurz auch zur Genesis des Buches was sagen kann. Also ich hatte zuerst gedacht, ich schreibe ein Buch China gegen USA. Wer ist da vorne? Was ja auch Ihre Eingangsfrage war. Und dann sagte aber relativ schnell der Verlag oder die Lektorin, ja, Moment, das Buch erscheint in Deutsch und in Europa oder damit auch in Europa. Da müssen wir schon eine europäische Sichtweise reinbringen. Und dann kam der Untertitel zustande und wo bleibt Europa? Eine völlig berechtigte Frage. Und dann habe ich mich natürlich dann sehr intensiv mit beschäftigt, wo steht eigentlich Europa in diesen Zukunftstechnologien, die ich untersucht habe. Und es kam immer raus, dass wir eigentlich an dritter Stelle sind, vielleicht zusammen teilweise mit den Japanern, die Indern in gewissen Bereichen auch nicht unterschätzen, die Koreaner, Australien, Kanada. Da gibt es schon so ein paar Mächte, die da auch so in Lauerstellung sind oder um den dritten, vierten, fünften Platz kämpfen. Aber im Verhältnis zu den beiden Großen liegen wir doch zurück. Es gibt ein paar Bereiche, wo wir sagen können, da ist Deutschland oder auch Europa nicht so schlecht, aber wirklich so ein bisschen generalisierend sind wir, ja, ich sage mal, abgeschlagener Dritter.
Das heißt, welcher Platz bleibt da für uns? Der des Zuschauers, des Schiedsrichters, des Juniorpartners?
Ja, da gibt es auch die unterschiedlichen Meinungen. Ich fand das zum Beispiel manche sagen, wie Sie auch jetzt gerade gewählt haben, wir sind nur noch Schiedsrichter. Und dann kam dann die Aussage, aber Schiedsrichter gewinnen keine Spiele. Fand ich ein schöner Satz, habe ihn natürlich gerne übernommen. Ja, sind wir Schiedsrichter? Das wäre, ja, so weit sind wir noch nicht, dass wir nur Schiedsrichter sind, sind wir Zuschauer. Das finde ich auch ein bisschen zu weit weg. Also, zumal wir dann noch Chancen haben, mitzuspielen. Wenn wir denn gewisse Dinge tun, und Sie werden jetzt fragen, was müssen wir tun? Ich glaube schon, dass wir Europa, also grundsätzlich und gerade wir Deutschen sind ja in der Grundlagenforschung nicht schlecht. Da können wir schon mithalten in der Grundlagenforschung, in vielen Bereichen. Aber das ist ja etwas, was ich bin ja ein bisschen älter, schon seit 30, 40 Jahren höre. Wir haben eine gute Grundlagenforschung, aber wir kriegen die Ergebnisse dieser Grundlagenforschung nicht in Produkte umgesetzt. Das ist eine alte deutsche Krankheit und vielleicht auch eine europäische Krankheit. Und wie man das beschleunigt, das ist extrem schwierig. Das spielt mit rein, dass wir keine so ausgeprägte Entrepreneurship oder Start-up-Kultur haben, wo dann Leute sagen, okay, da haben wir die Idee, ich versuche die umzusetzen. Wir haben auch nicht dieses Venture Capital, obwohl sich da einiges verbessert hat mit der Finanzierung über Venture Capital oder Private Equity. Aber auch da müssten wir mehr tun. Und dann würde ich sagen, ganz wichtig für Europa, wir müssten mehr kooperieren in Bereichen. Warum? Also ich nenne jetzt immer als positives Beispiel den Airbus. Ich weiß, da gab es große Geburtswehen damals und viele Fragezeichen, wo Leute sagen, wird das klappen, wenn da vier Länder zusammenarbeiten und ein Flugzeug bauen? Ich finde, es ist eine Erfolgsgeschichte geworden, Airbus. Und da kommt ja immer wieder jetzt auch der Wunsch, wir müssen quasi ein Airbus-Modell auch in anderen Bereichen machen, in der Batterie, in Produktion oder auch bei den Chips. Dass wir ein Chip-Airbus, den Gedanken gibt es bei der EU schon seit 10, 15 Jahren, aber er wird nicht umgesetzt. Jetzt schreiben wir alle Alarm, Alarm und dann holen wir die Taiwanesen und Koreaner rein, die das bei uns machen. Wir haben die tolle Firma ASML in den Niederlanden, das ist State of the Art, die macht die besten Chip-Produktionsmaschinen. Wir haben in Leuven in Belgien eine fantastische Forschungsstätte für Chip-Forschung. Also wir haben schon diese Teile, aber wir kriegen es nicht auf die Straße.
Sie sprachen das Airbus-Modell an, wo vier Länder erfolgreich kooperiert haben. Ist die EU zu groß und zu heterogen, um noch etwas bewirken zu können? Müssen wir vielleicht ein Kerneuropa definieren? Also brauchen wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, was Integration und Zusammenarbeit angeht?
Also ich glaube nicht, dass Europa zu groß ist, aber es ist zu divers natürlich. Und es spielen dann immer nationale Interessen mit rein. Und gerade auch in der Forschung und so. Aber wir können uns dieses partielle Denken eigentlich nicht mehr leisten aufgrund der Wettbewerber, die in den USA sind und in China. Und da müsste eigentlich Brüssel eine viel stärkere katalysierende Rolle spielen, um das anzuregen, dass wir in den Bereichen Chips zum Beispiel, dass wir da zusammenarbeiten. Und das hat mich bei der Recherche, ich wusste das gar nicht, es gab schon vor 10 Jahren die Idee eines Chips à la Airbus zu machen. Das ist total innerhalb von wenigen Monaten versandet. Das war eine Anregung von der Kommission. Aber warum machen wir das nicht wieder und nicht öfters so solche Programme, aber wie gesagt, es sind zu viele nationale Interessen, die da dagegen sprechen.
Deshalb die Frage nach einem Kerneuropa, wo sich nur vier Länder oder so abstimmen müssen, aber nicht 27 wie jetzt.
Also ich bin auch ein Freund der großen zwei Geschwindigkeiten, was die EU anbetrifft. Alles andere lähmt die EU. Ja, gerade zum Beispiel Chip, da müsste man Belgien, Niederlande, uns, die Italiener, die Franzosen, zack, dann hätte man eine gute Truppe zusammen.
Was glauben Sie, was die USA gerade in Europa sehen und was sieht China in Europa?
Also die USA, ich rede jetzt die USA unter Biden. Wir wissen alle nicht, was die USA unter einem möglichen Präsidenten Trump sein wird. Aber die USA sehen natürlich Europa als Verbündeten gegen China. Und diese Rolle spielt Europa auch aus oder ist bereit, diese Rolle zu spielen. China natürlich hat ein ganz anderes Interesse. Sie versuchen eher, diese Allianz USA, Europa zu spalten und umgarnen eigentlich Europa. Das ist deren Ziel, was ihnen aber nicht gelingen wird. Das glaube ich nicht. Also da gibt es natürlich die französische Gedankenspiele, hat ja Macron immer wieder gesagt, mit strategische Unabhängigkeit oder wie immer er das definiert hat, dass Europa strategisch aber das ist nicht mehrheitsfähig in der EU. Also da spielt ja auch Deutschland nicht mit, hat ja auch nie eine richtige Antwort auf diese Macron-Gedanken von seitens der deutschen Regierung gegeben. Also es unter Biden wird es weiterhin diese Allianz Europa-USA geben und die Chinesen versuchen vergeblich, da einen Keil reinzutreiben.
Glauben Sie, dass es irgendwann zum Schwur kommt, dass dann Europa sagen muss, wo es steht?
Das ist die große Angst, die viele Unternehmen haben, die dann vor einer Entscheidung stehen müssen. Investiere ich oder liefere ich jetzt in die USA oder liefere ich nach China? Beides sind wichtige Märkte und kein Unternehmen wünscht sich, diese Entscheidung treffen zu müssen. Also ich glaube, das ist eher eine Entscheidung auf wirtschaftlicher Ebene als auf politischer Ebene, weil politisch haben wir schon entschieden, dass wir auf der amerikanischen Seite stehen. Aber ob das jetzt so weit kommt, dass Unternehmen wirklich entscheiden müssen, gehe ich nach China, gehe ich nach in die USA, ich glaube, das sind wir noch ein bisschen entfernt von.
Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wie geht die Rivalität zwischen China und den USA weiter?
Also es hängt jetzt natürlich auch sehr stark von dem Präsidenten ab, der im November in den USA gewählt wird. Aber da in der Substanz, ja, so Biden und Trump so weit nicht auseinanderliegen, das ist nur dann, wie man das umsetzt, glaube ich schon, dass ich, jetzt haben wir gerade so eine, nach dem Gipfel in San Francisco vom November, so eine etwas ruhigere Phase. Aber ich glaube, das ist leider nur vorübergehend. Also es wird weiter eskalieren zwischen China und USA. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch in einen militärischen Konflikt enden wird, aber die Tendenz geht in diese Richtung und es gibt ja auch Leute, die dann diesen alten Schlafwandlergedanken sagen, da schlittern zwei Nationen in einen möglichen militärischen Konflikt, der natürlich verheerend wäre. Aber tendenziell in die Richtung und da spielt natürlich Taiwan eine ganz große Rolle, was da passiert.
Wie könnte der Konflikt sich auflösen? Welche Möglichkeiten sehen Sie?
Ja, das ist ein bisschen, aber das ist so ein Traum von mir. Und Träume verwirklichen sich ja meistens nicht so. Ich habe ja immer die Hoffnung, ich bin ja eigentlich großer Pro-Europäer, dass Europa da irgendwo so eine vernünftige Mittlerrolle spielen könnte. Aber nach all dem, was ich ja vorher gesagt habe, dass sich USA und Europa oder Europa sich in die Nähe der USA begibt oder als Juniorpartner oder wie auch immer definiert, wird Europa diese Rolle nicht spielen wollen. Können, ob sie es können, ja, also wenn sie es wirklich wollten, glaube ich schon. Aber ich sehe den Willen nicht. Das ist so meine Wunschvorstellung. Aber ich glaube leider nicht daran, dass sich diese Wunsch erfüllen wird. Und ob es einen anderen Partner oder einen möglichen Mediator gibt, sehe ich auch nicht. Also Russland ist auf der Seite der Chinesen und der globale Süden ist zu schwach, um da irgendwie eine Rolle zu spielen.
Herr Hirn, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und euch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr kein Interview mehr verpassen wollt. Und wie gesagt, ich verlose 3 Exemplare des Buches von Wolfgang Hirn. Einfach meinen Newsletter abonnieren. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung.